Offiziell beginnt die Biennale in Venedig, die Mutter aller Kunstbiennalen, ja eigentlich erst morgen. Aber die Pressevertreterinnen wie unsere Kunstkritikerin Silke Hennig konnten sich natürlich schon vorher Eindrücke verschaffen. Silke Hennig hat uns ja bereits gestern Morgen einen Überblick über das riesige Programm der Biennale in Venedig gegeben, die in diesem Jahr unter einem sehr lyrischen Motto steht: Die Milch der Träume. Heute konnte Silke Hennig auch den deutschen Pavillon in Augenschein nehmen. Der hat ja seine heutige Gestalt seit 1938 aus der Zeit des Nationalsozialismus, was schon oft von Künstlerinnen und Künstlern thematisiert worden ist. Ob das die Konzeptkünstlerin Maria Eichhorn wohl auch so macht? Hallo Silke in Venedig.
Hallo Frank.
Bei der letzten Biennale 2019 ging es im Deutschen Pavillon sehr politisch zu. Die Künstlerin mit dem Pseudonym Natascha Süder-Happelmann hatte dort ein Ankerzentrum für Flüchtlinge eingerichtet mit einer Art Staudammmauer, die den Pavillon teilte. Wie politisch ist jetzt der Beitrag von Maria Eichhorn?
Na, nicht so vordergründig politisch. Also Maria Eichhorn stellt immer eher grundsätzlich die Gegebenheiten in Frage, Besitzverhältnisse zum Beispiel. Bei der letzten Documenta etwa, da bot sie einen Provenienzrecherche-Service für alle an, die im Familienbesitz Dinge haben, eine Vase, Besteck oder sowas, von denen sie nicht genau wissen, woher sie stammen und die möglicherweise auf einer der zahllosen sogenannten Judenauktionen erworben wurden, mit denen die NS-Behörden die Habe deportierter Juden zu Geld machten. Denn es ist klar, das waren Abermillionen von Gegenständen und vieles davon muss noch unter uns sein. Also das meine ich mit grundsätzlich Gegebenheiten in Frage stellen. Und so ist Maria Eichhorn auch an die Aufgabe herangegangen, den deutschen Pavillon zu bespielen. Nicht zufällig steht er ja neben dem britischen und gegenüber dem französischen Pavillon. Das waren Anfang des 20. Jahrhunderts, dass diese Länderpavillons in der Parkanlage der Giardini hier eingerichtet wurden, die wichtigen Mächte. Und diese Situation wollte Maria Eichhorn aufgreifen und eine Struktur verrücken. So heißt diese Arbeit, Relocating a Structure, das heißt, sie wollte den deutschen Pavillon, und das ist kein ganz kleines Ding mit so einem mächtigen Säulenportikus, verschwinden lassen. Der sollte zersägt, abgetragen und nach Ende der Biennale dann wieder an Ort und Stelle aufgebaut werden.
Was für eine Idee, aber offensichtlich steht der deutsche Pavillon ja noch. Jedenfalls habe ich nichts Gegenteiliges gehört. Was ist denn jetzt dort zu sehen? Was hat sie jetzt gemacht?
Ja, also der Pavillon steht noch. Das war wohl einfach technisch so aufwendig mit schwimmenden Spezialkränen und so weiter, dass dieses Vorhaben nicht umgesetzt werden konnte. Was man jetzt sieht, ist ein leeres Gebäude mit einem Bereich in der Mitte, wo der Boden aufgegraben wurde, wie bei einer archäologischen Ausgrabungsstätte. Und an den Wänden sieht man partiell freigelegtes Mauerwerk. Bei ihren Recherchen ist Maria Eichhorn auf die Pläne für den Vorgängerbau gestoßen. Denn ursprünglich war das hier der bayerische Pavillon, 1909 errichtet und auch sehr viel bescheidener dimensioniert. Das ist ja ein wesentliches Merkmal von Nazi-Architektur, dass sie das menschliche Maß sprengt. Ja, die Menschen sollen sich klein fühlen. So wurde dann entsprechend 1938 dieser ursprüngliche bayerische Pavillon aufgeblasen und mit dem jetzt freigelegten Mauerwerk werden eben diese ursprünglichen Dimensionen des Urpavillons sozusagen wieder erkennbar. Man sieht, wo angebaut wurde, wo ursprüngliche Türöffnungen etwa mit Mauerwerk verfüllt wurden und so weiter. Es wird auch während der Laufzeit der Biennale Stadtführungen geben zu Orten früheren jüdischen Lebens und des antifaschistischen Widerstands in Venedig. Also der deutsche Pavillon, seine Baugeschichte, die damit verbundene Ideologie, wird verschränkt mit der Stadt. Und ich würde sogar sagen, das eigentliche Werk von Maria Eichhorn ist wahrscheinlich der Katalog, in dem ihre ganzen Recherchen dokumentiert sind, unter anderem auch ihr Schriftverkehr mit den Verantwortlichen, mit Behörden. Das ist sehr aufschlussreich, auch was unsere Gegenwart angeht.
Ja, also ein spannendes Projekt von Maria Eichhorn. Jetzt frage ich mich, in welchem Verhältnis jetzt quasi der deutsche Pavillon zu den anderen Länderpavillons steht. Die konntest du ja auch schon vorbesichtigen heute, ne?
Ja, also nicht alle, es sind über 80, aber man muss sagen, es ist ja schon fast eine deutsche Spezialität, dass die Beiträge für den deutschen Pavillon sich eben mit deutscher Geschichte und Politik auseinandersetzen. Viele Länder sehen eine Teilnahme an dieser Biennale aber offenbar als gute Werbung für sich an. Jedenfalls werden es immer mehr, die sich dann halt irgendwo in der Stadt Ausstellungsräume anmieten, weil in den Giardini längst kein Platz mehr ist. Aber dabei präsentieren dann oft Künstler einfach ihr Werk. Ja, und bei der Auswahl dieser Künstler ist es gerade, muss man sagen, sehr angesagt, ist jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber so ein Herz für Minderheiten zu zeigen, ja, das ist offenbar für die nationale Selbstdarstellung gerade sehr opportun.
Ach, aber ich meine, dass Minderheiten bei diesen Ausstellungen jetzt stärker berücksichtigt werden, dagegen kann man ja eigentlich nichts haben, oder?
Nein, dagegen kann man grundsätzlich gar nichts haben, wenn es gute Kunst ist. Im amerikanischen Pavillon etwa, der jetzt von außen mit so einem langmähnigen Grasdach quasi eine Art Urwaldverkleidung bekommen hat, dort stellt die afroamerikanische Bildhauerin Simone Lee aus, an der auf dieser Biennale auch überhaupt kein Weg vorbeiführt. Sie taucht auch an anderen Orten auf, mit ihren goldfarbenen oder blauen Bronze- oder Steingutfiguren, nackte Oberkörper schwarzer Frauen, die dann auch so glockenförmigen Röcken herauswachsen, monumental, manchmal in der Formensprache an die europäische Moderne angelegt, aber auch einfach ziemlich kitschig, muss ich sagen. Ja, und überhaupt gibt es, um es mal klar zu sagen, so einen Trend zum Ethno-Kitsch findet man zum Beispiel im nordischen Pavillon, der zum Sami-Pavillon wurde, also Kunst von samischen Künstlern, Künstlerinnen zeigt, die auf das fragile Gleichgewicht mit der Natur hinweisen, auf das sie als Volk von Rentierzüchtern angewiesen sind. Ja, und dann hängen da unter anderem so mit Stöckchen aufgespannte Tierhäute. Ja, also die Botschaft heiligt dann einfach die Mittel. Das gilt auch für den Umgang der Biennale mit der Ukraine. Da liegt es dann allerdings natürlich an den Umständen. Also es wurde extra ein ukrainischer Platz im Zentrum der Giardini improvisiert mit einem Turm aus Sandsäcken in der Mitte, verkohlten Holzstrukturen und Reproduktionen von Kunstwerken, weil Originale eben mitten im Krieg nicht geschickt werden konnten. Auch da geht es natürlich um die Botschaft, um den guten Willen, die Mittel sind nachrangig.
Also mit einem Seufzen hast du gerade vom Trend zum Ethno-Kitsch berichtet. Vielen Dank, Silke.
Ja, bitte. Es gibt natürlich auch anderes.
Ja, schon klar. Aber das war ein deutliches Urteil. Danke dir.